Servus.
Servus
zu einer neuen Podcast-Folge, nochmal über Kolumbien. In dieser Folge sprechen wir über ein paar Geschichten der Locals, denen wir auf unserer Reise so begegnet sind.
Genau, entweder sind es wirklich Geschichten aus erster Hand oder man hat sie uns erzählt von einer guten Quelle, wie zum Beispiel bei den Indigenen, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber auch da hatten wir Gelegenheit, auch mal mit echten Indigenen zu sprechen.
Genau, wir sprechen aber auch allgemein drüber, wie wir die Einheimischen so wahrgenommen haben, wie die so ticken und erzählen euch ein paar Geschichten von Persönlichkeiten, die wir getroffen haben, wie zum Beispiel dem Carlos, der ein eigenes Naturreservoir gegründet hat oder auch von den Guides der Free-Walking-Touren in Medellin oder wie gesagt eben auch von den Indigenen, die wir während unseres Lost City Treks getroffen haben. Allgemein wollen wir im Podcast immer so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und über unsere eigenen Erfahrungen sprechen, die wir jetzt nicht zwingend auf unserem Reiseblog oder auch auf YouTube oder auf Instagram teilen, weil das
die Zeit einfach zu knapp ist.
Die Zeit zu knapp ist oder einfach der Platz zu wenig. Also falls ihr allgemein die Reisetipps oder unsere Route durch Kolumbien nachlesen wollt, dann schaut gerne mal auf unserem Blog vorbei. Auch auf YouTube findet ihr dort einige Reisetipps. Und auf Instagram nehmen wir euch immer live mit, wenn wir das Land bereisen. Ihr findet auch einige Highlights, ich glaube insgesamt 4 Highlights, die ich zu Kolumbien erstellt habe. Also schaut da gerne mal vorbei und jetzt sprechen wir, wie gesagt, über die Locals. Und ich würde sagen, wir starten erstmal, ja, was ist uns denn allgemein so aufgefallen bei den Locals? Wie würdest du die Kolumbianer beschreiben?
Die Frage beantworte ich dir gleich, aber zuerst noch ein kleiner Einschub. Und zwar, wenn euch die Podcast-Folge gefällt oder allgemein unser Podcast euch gefällt, dann vergesst auch nicht, uns unbedingt zu bewerten, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das würde uns sehr helfen. Auf Spotify ist es super einfach. Da müsst ihr einfach nur auf unsere Podcast-Show klicken und oben links werdet ihr dann so ein kleines Sternchen sehen. Da draufklicken und am besten 5 Sterne verteilen. Bei iTunes ist es auch sehr einfach. Da könnt ihr auch einfach auf unsere Podcast-Show klicken und dann auf die Bewertungssection, die ist meistens unterhalb. Da könnt ihr sogar noch ein paar Worte verlieren und schreiben. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Jetzt aber zu deiner Frage. Also wie habe ich die Einheimischen wahrgenommen? Tatsächlich super freundlich oder uns wurde vorab schon immer gesagt, so die Kolumbianer sind so das freundlichste Land von anderen Weltreisenden, die sie so getroffen haben und so. Und
wir zumindest haben, in Lateinamerika,
genau. Und wir dachten dann halt, oh, super freundliche Leute, das, also so ein bisschen Asien, Südostasien-Feeling. Also jeder lacht oder jeder hat ein Lächeln auf den Lippen und ist halt einfach freundlich. Und dann waren wir so ein bisschen verwundert, weil doch einige relativ so griesgrämig geguckt haben oder zumindest relativ neutral, jetzt nicht so mega begeistert, eher so wie in Europa oftmals.
Ja.
Aber wenn wir dann mal ein bisschen überlegt haben, war es tatsächlich so, jedes Mal, wenn wir irgendeinen Sonderwunsch hatten, also wir wollten früher Frühstück, weil wir früher los wollten, früher frühstücken oder irgendwie
das Gepäck irgendwo lagern.
Genau. Oder irgendeinen Sonderwunsch bei der Essensbestellung und so. Sie haben jetzt nicht quasi wie in Südostasien so super freundlich gelächelt und haben gesagt, ja, mach mal gerne. Aber sie haben immer alles gemacht so.
Ja.
Und das Zweite, sie haben uns auch bis heute, habe ich nicht mitbekommen, dass uns mal aktiv mitbekommen, dass mal jemand abgezockt hätte. Mhm. Das hatten wir in der letzten Podcast-Folge schon. Ganz im Gegenteil, sie waren sogar im Restaurant so nett und haben uns gesagt, dass wir gerade zu viel Essen bestellen. Also wir lieber nicht ganz so viel bestellen sollen, weil wir sonst nicht essen können. Also sie haben sich quasi Geschäft entgehen lassen. Im Taxi hat man uns nachträglich weniger berechnet. Auch bei irgendeinem Essenstand hat man eine zuerst 3.000 gesagt und hat dann sich nochmal korrigiert auf 2.000 Pesos, was ein Unterschied zwischen 60 und 40 Cent wäre. Also ich hätte beides gezahlt.
Auch beim Nachtbus, den haben wir mal verpasst und dann konnten wir aber ohne Aufpreis irgendwie umbuchen.
Genau, sie haben uns einfach umgebucht. Die Frau war aber, die war super schnippisch drauf, also hat mir immer nur so ganz kurze Brocken hingeworfen. Also war eigentlich, würde ich sagen, nicht freundlich, aber eigentlich war sie saufreundlich, weil sie uns kostenlos den Bus umgebucht hat, obwohl wir ja selber schuld waren und den vorgebucht haben und dann halt zu wenig Zeit eingeplant haben, weil der Bus halt 4 Stunden verspätet war. Also so insgesamt wirklich, das ist so die Freundlichkeit. Ich würde sogar sagen, so zum Schluss raus in Salento, Medellin, haben wir echt auch nochmal so freundlich, also die haben auch wirklich dann viel öfter noch ein Lächeln auf den Lippen gehabt und so, aber insgesamt einfach immer super freundlich, also jeden Wunsch, den wir eigentlich so hatten, wurde erfüllt.
Ja, und vor allem eben, wie du schon gesagt hast, was die Leute extrem sympathisch macht, ist dieses einfach nicht als laufender Dollarschein angesehen zu werden, sondern dass man
Genau.
ganz normale Preise bekommt, selbst wenn man aussieht wie ein Tourist. Und ich glaube, so dieses Lächeln, was wir alle irgendwie von Asien kennen, das gibt's halt gefühlt auch nur in Asien, dass die immer so happy und dauerfreundlich sind und immer ein Lächeln auf den Lippen haben, das findet man, glaube ich, tatsächlich nur in Asien.
Wahrscheinlich, genau. Also wirklich freundliche Leute, auch wenn sie vielleicht manchmal ein bisschen griesgrämig schauen.
Was natürlich immer ein bisschen schwierig ist, wenn man sich mit den Locals verständigen möchte, wenn man kein Spanisch kann. Also zumindest ging es mir oft so. Es ist natürlich dann noch schwieriger, wenn man, also ich kann kein Spanisch, wenn man sich versucht, mit ihnen zu unterhalten, wenn man die Sprache nicht spricht und wenn man dann erstmal anfängt, irgendwie mit Google Translator oder irgendwie DeepL irgendwelche Sachen zu übersetzen, ja, dann sind die jetzt auch nicht gerade super begeistert. Also wenn man Spanisch kann, sind sie gefühlt auch noch mal netter, habe ich so das Gefühl.
Genau, das ist vielleicht auch so der Grund, warum wir jetzt die Local-Geschichten, die wir euch gleich erzählen, halt meistens in Form von einer Tour waren, weil die Leute halt dann, wenn man eine Tour irgendwie bucht, dann sprechen sie schon Englisch.
Also in
Oder auch
Form
die
von
Jüng.
Natur, ich habe verstanden, in der Natur waren.
Nein, in Form von einer Tour. Also wir haben jetzt nicht uns stundenlang mit dem Restaurantbesitzer oder so unterhalten, weil da einfach unser Spanisch leider nicht reicht, aber trotzdem sind richtig spannende Geschichten dabei rausgekommen oder haben wir die letzten 4 Wochen aufgeschnappt.
Was ich aber noch betonen wollte, bevor wir zu den einzelnen Geschichten reinspringen, was mir schon aufgefallen ist, dass die Leute hier manchmal etwas verplant sind, würde ich es mal nennen. Also
Eher
vor allem,
verpeilt.
ja, vor allem bei so Abfahrtszeiten, wenn man die irgendwie fragt am Counter, selbst am Busbahnhof, ja, wie lange braucht denn der Bus? Manchmal kann selbst der Busfahrer einem keine richtige Auskunft geben und dann braucht halt der Bus irgendwie statt 6 Stunden nur doch 10 Stunden oder so. Also das ist manchmal ein bisschen komisch gewesen. Oder auch
Ja.
bezüglich der Abfahrtszeiten. Ich habe immer so das Gefühl, sie wollen antworten, wenn man sie was fragt, aber manchmal sagen es halt dann auch oft irgendwas. Also man muss sich dann schon manchmal zweimal vergewissern, wenn man eine verlässliche Aussage will.
Ja, genau, also so auch so mit den Abfahrtszeiten. Wir haben uns einmal für eine Tour um 8:15 Uhr getroffen und dann ging es halt um halb 10 los. Und uns zwischendrin haben wir uns noch so unterhalten mit dem Tourguide und so. Und dann, ja, irgendwann geht es dann mal los und so. Und dann, ja, auch mit dem ganz lustig. Das müsste man, also müsst ihr auch unbedingt wissen, wenn ihr vegetarisch seid, Pollo, also Chicken, ist für die hier tatsächlich kein Fleisch. Es gibt immer Pollo oder Carne. Und Carne heißt ja Fleisch und Pollo, also Chicken ist ja auch Fleisch. Aber das sind zwei verschiedene Sachen von ihnen. Und wenn man dann auch bei Natur vegetarisch bestellt, dann muss man es auch immer dazu sagen, ohne Pollo, also ohne Chicken, weil ansonsten bekommt man einfach. Also Chicken heißt Hühnchen. Sonst bekommt man einfach ein Sandwich mit Hühnchen oder so.
Ja,
Und das ist dann, das verkaufen sie einem dann für vegetarisch.
nicht immer, aber uns ist
Ist
es jetzt
jetzt
auch
zwei,
ein,
dreimal passiert, ja.
ja, es kann vorkommen.
Also auch wenn man so fragt, habt ihr was Vegetarisches? Ja, wir haben was mit Chicken, also mit Hühnchen da. Ja, nee, ich will ja was Vegetarisches. Das ist tatsächlich so eine lustige Nummer. Und dann eben, wie gesagt, also vielleicht liegt es dann auch wieder an der Freundlichkeit in Asien, zum Beispiel auf den Philippinen. Hat man ja das gleiche Problem, dass die Leute jetzt nicht, die sagen einem immer irgendeine Richtung oder so, also immer irgendeinen Weg, weil sie nicht wollen, dass man mitbekommt, dass sie eigentlich keine Ahnung haben. Vielleicht ist das hier auch ein bisschen verbreitet, das hat uns jetzt so niemand bestätigt, aber es kam eben schon öfter vor, dass man uns irgendwelche Richtungsangaben gesagt hat oder irgendwelche Zeitangaben, die halt einfach nicht gestimmt haben. Keine Ahnung warum, ja.
Ja.
Also das muss man ein bisschen immer mit Vorsicht genießen.
Aber vielleicht jetzt nochmal so als Tipp für euch, also wenn ihr Kolumbien bereist, dann lernt am besten irgendwie so Basic-Spanischkenntnisse, damit ihr euch mit den Locals unterhalten könnt und auch mal nachfragen könnt und sie auch richtig versteht, wenn sie euch eine Antwort geben. Ich finde, das ist super wichtig, noch zu wissen, auch wenn
Genau.
man Kolumbien
Deswegen
bereist.
hast du kein Wort
Ja, ich
Spanisch
habe dich.
gelernt vorher.
Ich habe dich. Okay, aber kommen wir mal zu einem ganz interessanten Ausflug beziehungsweise ja, zu einer Wanderung, die uns die Welt der Einheimischen etwas näher gebracht hat, vor allem die Welt der Indigenen.
Indigenen, ja.
Und zwar haben wir den Lost City Trek gemacht. Das ist eine viertägige Wanderung in der Nähe von Santa Marta. Dort wandert man 2 Tage in den kolumbianischen Dschungel, in die Sierra Nevada rein, um dann ja eine alte Ruine zu besichtigen, die sogar älter ist als Machu Picchu. Und dann wandert man wieder 2 Tage raus. Also man kann sie auch nur über diesen Wanderweg, der fernab der Zivilisation liegt, finden, diese Lost City. Und deshalb ist es Ganze auch so spannend, denn auf dem Weg dorthin trifft man zwei verschiedene indigene Stämme und
Ja, man muss einfach grundsätzlich dazu sagen, dass Kolumbien noch das Land der indigenen Völker ist. Also hier gibt es über 80 Stämme und es sind, glaube ich, auch 1,4 Millionen Leute insgesamt in Kolumbien indigener Abstammung und manche der Stämme leben halt wirklich noch wie vor 500 Jahren oder einige sogar. Unter anderem eben zwei Stämme der vier Stämme, die es in der Sierra Nevada gibt, die wir dann auch bei der auf dem Track zum Lost City getroffen haben, und zwar die Kogi und die Wiwa.
Ja, allgemein muss man sagen, dass die Regierung halt super cool ist, meiner Meinung nach, weil sie die indigene Bevölkerung sehr schützt. Also denen wurden
Heutzutage.
heutzutage, denen wurden auch extra ja, Ländereien zugeteilt. Also zum Beispiel alles rund um die Lost City, das gehört den Indigenen. Es gibt zwar eine Vereinbarung mit einem Tourismusverband, dass diese Wanderung dorthin auch angeboten wird, aber grundsätzlich, wenn die Indigenen dort sagen würden, nee, wir haben jetzt keinen Bock mehr auf die Touris, die dürfen hier nicht mehr reinwandern, dann ist es so. Auch die Bauern dürfen den Indigenen dort kein Land abkaufen, um das irgendwie zu bewirtschaften. Das gehört, wie gesagt, ihnen.
Also ja, man muss aber auch dazu sagen, in der Vergangenheit war das natürlich ganz anders. Da wurden die Indigenen vertrieben, vor allem noch zur Kolonialzeit, getötet und in irgendwelche, ja, in irgendwelche Gebiete geschickt, die man halt nicht quasi selber bewohnen wollte, eben wie die Sierra Nevada. Da wollte halt einfach keiner hin und deswegen hat man die Indigenen dorthin vertrieben. Aber heutzutage habe ich jetzt schon das Gefühl, man geht deutlich mehr auf die Bedürfnisse der Indigenen ein, wobei wahrscheinlich auch da gibt es noch Probleme. Man muss
Ja.
dazu sagen, zum Beispiel während des Bürgerkriegs, der ja 50, 60 Jahre lang ging, da haben wir in der letzten Folge ausführlich drüber gesprochen, wurden zig Indigene getötet und auch heutzutage werden im Amazonas immer noch Indigene vertrieben oder getötet, um dort Kokain, also Coca-Plantagen, hochzuziehen. Also es ist da immer noch nicht alles im Grünen, aber wie es Nina schon gesagt hat, in ein paar Gebieten läuft es meiner Meinung nach mittlerweile echt gut. Aber trotzdem jetzt mal nochmal zurück zu den zwei indigenen Völkern, die wir da getroffen haben oder gesehen haben. Getroffen haben wir ja nur zwei Leute, ansonsten haben wir die nur gesehen. Denn die zwei Stämme sind halt wirklich noch teilweise komplett abgeschieden von
Ja,
der Außenwelt.
also ich finde immer so, auch in anderen Ländern, wenn man oft dann das Dorf der Einheimischen irgendwo im Dschungel besuchen darf, dann läuft es ja oft so ab, dass sie dann irgendwie sich bunt verkleiden, ein nettes Tänzchen vorführen, man wird durch das Dorf geführt und irgendwie dahinter ist dann das eigentliche Dorf, wo die irgendwie alle Strom, Wasser, einen Fernseher und Smartphones und so weiter haben. Und ja, hier ist es tatsächlich nicht so. Also die
Überhaupt
Indigenen
nicht.
sind teilweise wirklich komplett abgeschnitten von der Zivilisation. Also, und die denken auch noch so, auch die komplette Hierarchie ist so aufgebaut, dass es einen Schamanen gibt, dass die Frauen eher weniger zu sagen haben. Auch der Schamane entscheidet beispielsweise, welche Kinder dann aus dem Stamm heiraten sollen, und Kinder bekommen dürfen. Also es ist noch sehr, sehr krass dort. Wir sind an einem Dorf vorbeigelaufen. Das sind so ganz runde Holzhütten gewesen. Und das war aber unbewohnt. Und unser Guide hat uns erzählt, es ist ein Dorf, wo sich dann eben alle Stämme auch mal treffen, wenn die irgendwie ein Meeting haben. Also die kommen dann auch oft zusammen, wenn es Probleme gibt zwischen den Stämmen oder wenn es um irgendwelche, ja, Ressourcenthemen oder so geht. Dann treffen die sich und besprechen das Ganze in diesem Meetingdorf, das extra dafür aufgebaut wurde. Und da hat man auch mal ganz gut gesehen, wie eigentlich die Häuser von denen aussehen. Also es waren tatsächlich halt so runde Holzhütten mit so einem runden Strohdach. Oben gibt es zwei so Zipfel, die auch wiederum eine religiöse Bedeutung haben.
Ja,
Und
auf alle
so
Fälle.
einfach leben die ohne Strom und Wasser.
Ja, also es ist wirklich so, die haben auch in der Regel keine Schuhe und haben so lange weiße Gewänder an, weil das so Reinheit symbolisiert, die Farbe weiß. Also die wollen so aussehen wie der Schnee in der Sierra Nevada. Und es ist auch wirklich so, die sehen wirklich komplett anders aus, wie jetzt irgendwelche Latinos oder so, oder wie irgendwelche westlichen Leute. Und es ist wirklich so, als, ja, wir sind da teilweise dann mal an einem Haus vorbeigekommen und man denkt sich so, bin ich jetzt gerade in die Zukunft, in die Vergangenheit gereist, so 500 Jahre, weil der Blick einfach wirklich, der ist so authentisch und man stellt sich einfach so vor, als wäre das jetzt 500 Jahre zurück. Das ist wirklich krass. Also, wir haben uns das so nicht vorgestellt.
Und obwohl die Stämme oder die Leute, die Indigenen, die wir getroffen haben, die kommen ja auch täglich mit den Touristen in Kontakt, denn die betreiben auch die Camps auf dem Wanderweg. Das heißt, die treiben die Esel voran, die Esel tragen wiederum das ganze
Das sind
Essen und
keine
Trinken.
Esel, Muli.
Maultiere, genau, tragen das ganze Essen und Trinken in die Camps, die waschen dort die Bettwäsche, die reinigen die Camps und haben auch manchmal so kleine Verkaufsstände, wo man was kaufen kann, aber trotzdem sind die extrem schüchtern und die sprechen auch nicht mit den Touris. Also es gibt zwar ein paar Indigene, die auch als Guides arbeiten mittlerweile,
Ja, und so
aber der
Vermittlerrollen
Rest, ja.
einnehmen. Aber es war auch wirklich so, es ist so ein Kind, das hat sich halt so hinter einen Baum versteckt, bis wir dann wieder vorbei, alle vorbeigegangen sind und dann ist es wieder vom Baum hervorgekommen. Also,
Ja.
und dann gibt es eben noch zig Indigene, die in den Bergen leben, die wirklich noch nie mehr oder weniger wahrscheinlich in westlichen Menschen oder so gesehen
Die
haben.
wollen aber tatsächlich auch mit den Touristen nichts zu tun haben. Also ich glaube, das war so der Deal. Die zwei Stämme, die auch die Camps betreiben, die sind ganz, ganz fein mit den Touristen und die verdienen da ja auch Geld, muss man auch sagen. Also auch mit dem Eintritt zur Lost City oder zum Lost City Track, dass man den Wanderweg überhaupt gehen darf, muss man Eintritt bezahlen, der wiederum auch allen Stämmen dort zugutekommt. Und zwei dieser Stämme haben sich eben dazu entschlossen, eben noch ein bisschen mehr rauszuholen sozusagen und mit den Touristen zusammenzuarbeiten oder mit den lokalen Tourenanbietern. Und die waren aber auch super nett. Wir haben dann einen Abend lang, konnten wir auch mal zwei Indigene befragen. Man muss aber dazu sagen, das waren tatsächlich so Art Vermittlerrollen. Also die sind jetzt nicht komplett abseits der Zivilisation,
ja,
sondern die
zum
sind
Beispiel
auch,
Schuhe an auch,
die hatten
ja.
auch Schuhe an, die hatten auch ein Smartphone, die gehen auch oft zu irgendwelchen Veranstaltungen in die Städte und repräsentieren halt ihre indigenen Stämme dort. Das heißt, die kannten schon beide Welten auch, aber wir haben diese mal so ein bisschen befragt. Und die haben uns zum Beispiel dann auch erzählt, dass es tatsächlich noch so ist. Also der Schamane ist immer noch so dieses Oberhaupt, der, wie gesagt, dann auch die Hochzeiten arrangiert. Und bei einem der zwei Stämme, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es Viba oder Kogi war, ist es tatsächlich so, dass die Kinder mit so 13, 14 Jahren verheiratet werden.
Es war Viba, ja.
Ja, und bevor sie verheiratet werden, wird jetzt richtig kurios, bekommen sie immer...
Ja, das ist aber Kogi.
Ach ja, genau, das war Kogi. Bevor sie dann
Jetzt hast du alles durcheinander geworfen.
Ja, dann erklärst du.
Also bei den Weaver ist es tatsächlich so, dass die Frau, wenn sie das zweite Mal ihre Tage hatte, also ihre Blutungen, ihren Zyklus, dann wird sie schon verheiratet. Also mit so, je nachdem, mit 13, 14 Jahren. Und das ist halt schon krass früh einfach. Und bei den Kogis ist es so, die werden erst mit 18 verheiratet. Allerdings müssen die, bevor sie verheiratet werden, mit einem Gleichaltrigen, 2 bis 3 Monate quasi so eine Art Lehre machen.
Mit einer älteren Bezugsperson.
Mit einer älteren Bezugsperson, die so 35 bis 40 ist. Und die Lehre, auf die sind sie gar nicht so genau angegangen. Da haben wir später dann nochmal unsere Guides gefragt. Das ist wirklich so, dass die für 2 bis 3 Monate mit der älteren Person verheiratet werden und dann auch wirklich eine sexuelle Beziehung haben.
Das ist deren Aufklärung sozusagen.
Genau,
ja.
Aber mit, wie gesagt, als 18-Jährige oder 18-Jähriger mit 35- bis 40-jährigen Mann, Frau. Und bei den Frauen ist es tatsächlich dann auch so, dass die teilweise schwanger werden und dann werden die ja nochmal neu verheiratet mit jemand Gleichaltrigen. Und dann kann es halt echt sein, dass ein Mann eine Frau schon heiratet, die schon schwanger ist von einem deutlich älteren anderen Mann. Also das ist echt so ein bisschen komisch. Und gut, also Zwangsverheiratung, also so Zwangsheirat gibt es ja auch in unserer westlichen Welt oder gab es auch in unserer westlichen Welt bis vor allem gar nicht allzu langer Zeit, dass man das so ausgesucht hat. Aber es ist trotzdem nochmal irgendwie
ja.
ein ganz anderer Blick und ein ganz komischer Blick irgendwie so auch. Also auch das zeigt, wir haben zum Beispiel hat auch eine von unserer Gruppe dann so in Richtung sexuelle Aufklärung gefragt, also ob es denn auch Homosexuelle gäbe und so. Und dann haben die dann beide, obwohl die ja schon schon aufgeklärt sind und auch die westliche Welt erkennen, relativ beschämt geguckt so ein paar Sekunden und haben dann nur mit dem Kopf geschüttelt. Also das ist wirklich kein Thema bei denen. Und es ist echt krass, weil, wie gesagt, wir haben schon echt öfter auch ja so angeblich, oder nicht angeblich, das waren indigene Völker, ja, aber dass wirklich so ein indigenes Volk noch so extrem ursprünglich ist, das haben wir noch nie erlebt. Ich glaube, jetzt haben wir auch wirklich genug darüber geredet.
Ich glaube auch. Also wenn ihr da selber mal eintauchen wollt in die Welt der Indigenen, dann bucht am besten den Lost City Track. Dort kommt ihr auch in Kontakt mit ihnen. Ja. Springen wir vielleicht noch weiter zu einer anderen Persönlichkeit und zwar zum Carlos. Kannst du dich noch erinnern an den?
Natürlich, so lange ist es auch noch nicht her.
Den haben wir nämlich in Salento getroffen. Dort in der Nähe von dem Stadtzentrum hat sich der Carlos nämlich, es ist ein Kolumbianer, der hat sich da eine große Fläche gekauft und hat diese Dschungelfläche zu einem Reservoir gemacht, also zu einem Art Naturschutzgebiet, zu einem privaten. Und in diesem Naturschutzgebiet hat er mittlerweile auch so ökologische Lodges gebaut. Man kann also dort auch mitten im Dschungel übernachten und mit ihm durch sein Reservoir wandern. Und das war eigentlich richtig cool, denn er hat uns zum einen ganz viel auch über das Ökosystem Dschungel dort erklärt. Es ist nämlich zum Beispiel ganz interessant, was ganz anders ist als jetzt bei uns, ist die Tatsache, dass es in Kolumbien oder dort im Dschungel keine Jahreszeiten gibt. Also das ist einfach was das Thema Jahreszeiten und gewisse Erntephasen und so weiter. Das ist so in unseren westlichen oder in unseren europäischen Köpfen verankert. Aber das gibt es halt in Kolumbien gar nicht. Also witzigerweise, wenn man dann auch so Bäume anschaut, da gibt es dann oft reife Früchte dran und auch Blüten und Früchte, die so mittelreif sind. Also die tragen einfach das ganze Jahr über Früchte.
Ja, oder auch
Und
die Blätter, die sind teilweise, die werfen ja nie die Blätter ab im Herbst oder so, weil es keinen Herbst gibt. Die sind dann wirklich oftmals 8 bis 15 Jahre alt, hat er uns erzählt. Und ebenfalls ist der Dschungel noch viel krasser als bei uns vernetzt. Also ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, dass in jedem Wald gibt es quasi ein Netz aus Pilze und die sind so eine Art, naja, eine Art,
Kommunikationssystem,
genau,
ja.
so eine Kommunikation. Das ist das Internet des Waldes, mehr oder weniger. Und im Dschungel ist es tatsächlich anscheinend noch viel, viel krasser, wie die da miteinander kommunizieren. Und dann werden auch je nach pH-Wert, es gibt quasi immer Samen in der Erde. Also das hat uns jetzt der Carlos so erzählt. Ob das wirklich zu 100% so stimmt, wissen wir im Endeffekt nicht,
Ich
aber ich
denke
denke schon,
schon,
weil
weil
der war
er war ein
super
richtiger
informiert. Und
Naturfreak.
je nachdem werden dann verschiedene Samen aktiviert, je nachdem, wie der pH-Wert ist oder wie viel Licht das es da gibt. Und dann blühen da verschiedene Pflanzen auf. Und auch wenn man zum Beispiel einen Wald, also einen Dschungel abholzt, dann ist durch diese Samenbank quasi, die es dort noch gibt, und das Netz, wenn man das nicht kaputt macht, kann auch ein Dschungel sich sehr, sehr schnell wieder erholen, im Gegensatz zu einem Wald in Europa.
Ich finde, allgemein war der Carlos einfach, ich weiß nicht, wie alt war der, so, ich würde ihn so um die 50 schätzen. Es war eine richtig coole Persönlichkeit, denn er selber war früher Philosoph, ist auch selbst viel in der Welt herumgekommen und auch gereist und hat sich aber dann eben dazu entschlossen, in der Nähe von Bogotá, also in Salento, ein riesiges Stück Land zu kaufen und das eben zu schützen und eben die Leute dadurch auch aufzuklären und irgendwie so einen Mix zu machen aus, naja, dieses Naturschutzgebiet kann es sich halt auch nicht leisten, ohne irgendwie wirtschaftlich zu sein. Deshalb hat er da zwei oder ein paar so Lodges reingebaut, wo man auch übernachten kann. Aber er versucht das Ganze so gut wie möglich als Ökotourismus noch zu halten. Und er hat uns allgemein auch ganz viel
Ja,
zum
vor allem
Thema
ist er CO2
Nachhaltigkeit.
negativ, ja.
Ja, das
Also die
stimmt.
Hütten sind mehr oder weniger fast komplett Selbstversorgung, außer beim Strom. Da bezieht er tatsächlich den Strom ganz normal, wie jeder andere auch in Kolumbien, weil er sagt, der Strom wird irgendwie zu 70 bis 80% in Kolumbien aus Wasserkraft gewonnen, also schon an regenerative Energie. Und die Solarplatten sind ja eigentlich auch nicht richtig umweltgeil. Also die erzeugen ja wahnsinnige, also das Silizium wird unter schlechten Bedingungen und viel Energie und auch Umweltverschmutzung gebaut und so. Und in China läuft ja auch nicht alles super. Deswegen hat er gesagt, es ist besser, den normalen Strom zu beziehen. Also, dass er Nachhaltigkeit auch mal ein bisschen anders noch mehr gedacht hat. Und er sagt immer, man muss quasi das einbeziehen, was man gerade so zur Verfügung hat, wie zum Beispiel, die haben natürlich da in dem Dschungel, wo es fast jeden Tag regnet, kein Wasserproblem und deswegen kann er da auch ohne Probleme das Wasser aus einer Quelle nehmen und dann wieder über so eine Filtration zurückführen.
Genau. Also das war ganz interessant und er hat auch ein bisschen so aus dem Nähkästchen geplaudert, zum Beispiel was das Thema Tourismus in Salento angeht. Er meinte nämlich, ja, Salento ist ja der Touri-Ort schlechthin und jeder kommt hierher, um irgendwelche Kaffeetouren zu machen. Allerdings ist Salento gar nicht die Kaffeestadt schlechthin. In
Ja.
Salento gibt es nämlich eigentlich gar keinen richtigen
Oder
Kaffeeanbau.
gab's keinen. Also Salento liegt zwar im Kaffee-Dreieck,
Ja.
aber Salento war eigentlich bis vor 20 Jahren überhaupt nicht bekannt und auch kein Touristenort. Der einzige Grund ist, dass ein Amerikaner oder Europäer, ich weiß es nicht mehr ganz, eine kolumbianische Frau aus Salento geheiratet hat und dort ein Hostel errichtet hat und dann eine Website auf Englisch veröffentlicht hat. Und das war mehr oder weniger so eine der ganz wenigen Websites, die es überhaupt über Kolumbien in Englisch gab. Und wenn jetzt quasi ein Tourist, nach Kolumbien-Informationen gesucht hat, ist er auf dieser Website gelandet und dadurch sind die Touristen erst nach Salento gekommen. Daraufhin hat man die Häuser in Salento erst bunt gestrichen, also so wie man das heute kennt. Das Markenzeichen der Stadt gab es vor 20 Jahren gar nicht. Das waren eher andere Städte, die so bunt angemalt wurden. Und die Wachspalmen waren eigentlich, also die ganz berühmten Wachspalmen in der Nähe von Salento, waren eigentlich auch noch nicht so ein richtiger Touri-Magnet, sondern man hat eher so geguckt, hey, da sind ja die Wachspalmen auch noch in der Nähe, lass uns die doch auch touristisch nutzen. Und einen Kaffee gab es in Salento bis vor 20 Jahren auch noch nicht, weil nämlich die Region zu hoch und zu nass ist, sodass der Kaffee extrem säuerlich ist und das mag man eigentlich. Also das, ja, uns hat zum Beispiel der Kaffee dort nicht geschmeckt, weil
Ja.
das nicht so der typisch europäische Kaffee ist.
Also man muss dazu sagen, es ist trotzdem ganz cool, so eine Kaffeetour in Salento
Ja.
zu machen, weil man ganz viel einfach über den Anbau und den Herstellungsprozess erfährt und die,
Mega
ich glaube, acht
natürlich.
verschiedenen Kaffeefarmen, die mittlerweile dort angesiedelt sind, die sind auch ganz cool und auch so kleine Bauern, die man dabei unterstützt. Also macht auf jeden Fall eine Kaffeetour, wenn ihr in Salento
Natürlich,
seid,
natürlich.
ja.
Aber die haben ja quasi den Kaffee erst angebaut, weil dort dann die Touristen auch waren. Also das ist echt eine ganz lustige Entwicklung, wie quasi nur so durch Zufall ein Europäer nach Salento kam, dann eine englische Seite gemacht hat und es zu dem Zeitpunkt halt keine anderen englischen Informationen gab und sich das dann so entwickelt hat, dass quasi Salento mehr oder weniger mit Medellín so und vielleicht Cartagena ja der bekannteste Ort in ganz Kolumbien ist.
Ja, und was auch noch interessant war, was er uns erzählt hat bezüglich der Wachspalmen. Wir haben uns ja auch schon gefragt, warum zur Hölle eigentlich dort in dem Cocora Valley diese bis zu 60 Meter hohen Wachspalmen einfach so in der Prärie stehen. Also da ist ja einfach Wiese, Wiese, Wiese und ab und zu ragen dann diese bis zu 60 Meter hohen Wachspalmen in die Höhe. Und ja, magst du es noch ganz kurz erzählen, warum das so ist?
Muss ich wieder erzählen? Okay. Nee, tatsächlich sind die Wachspalmen eigentlich im Dschungel und auch dort in also im Cocora-Tal war bis vor 120 Jahren Dschungel und dann hat man den aber abgeholzt für die Viehzucht, also ähnlich wie in Europa eigentlich auch überall den Wald abgeholzt für die Viehzucht und die Palmen und halt auch zum Einheizen und Bauen, aber die Palmen, die bestehen halt nicht aus Holz an sich, sondern eher aus Fasern und die konnte man weder für den Bau von irgendwelchen Häusern bauen, noch konnte man sie gut einheizen, also hat man sie einfach stehen lassen. So hat er uns das erzählt und jetzt sind sie heutzutage natürlich übel der Touristenmagnet und das Wahrzeichen oder eine der großen Wahrzeichen in ganz Kolumbien, also auch
Obwohl es eigentlich eine traurige Geschichte ist
ja,
mit der
definitiv,
Abholzung.
ja. Also wirklich auch eine crazy Geschichte. Das hat uns wirklich so ein paar Mal die Augen geöffnet auf der Tour und deswegen haben wir es auch hier in den Podcast reingepackt. Als letzten Punkt haben wir jetzt noch für euch die Free Walking Touren in Medellín. Medellín ist wirklich bekannt für die Free Walking Touren und da erzählt euch jetzt mal Nina ein bisschen mehr, was wir da interessante Persönlichkeiten getroffen haben.
Ja, ich fand es richtig cool, denn Medellin war die einst gefährlichste Stadt der Welt. Mittlerweile ist es nicht mehr so, aber wenn man so Free-Walking-Touren macht, sind die Guides meistens relativ jung, können ganz gut Englisch und haben aber die Zeit vor 20 Jahren, also als Medellin und auch Kolumbien allgemein noch so gefährlich war, auch noch mitbekommen oder zumindest auch noch über die Eltern mitbekommen. Ja, was ich zum Beispiel richtig cool fand, war die Comuna 13 Tour. Dort hatten wir nämlich einen Tourguide, die Lizette, die selbst in der Comuna 13 aufgewachsen ist und auch immer noch dort lebt. Und sie führt mittlerweile Touristen durch das einst gefährlichste Stadtviertel von Medellin. Und das war echt cool, diese ganze Geschichte rund um die Comuna 13 von ihr zu hören. Das hat das Ganze nochmal authentischer gemacht. Und vielleicht mal ganz kurzer Einschub, was ist eigentlich die Comuna 13 und warum war die so gefährlich? Das ist ein großer Bezirk in Medellin und früher, als der große, ja, Zuzug zu Medellin war, weil ganz viele Bauern und so aus vom Land vertrieben wurden und in die Stadt fliehen mussten, haben sich ja rund um den damaligen Stadtkern illegale Siedlungen gebildet und die Polizei hatte da keine Polizeigewalt, das heißt, die einzelnen Kommunen mussten sich irgendwie selber schützen. Und dadurch, dass dort eben keine Polizei war, haben sich auch ganz gerne die Guerillakämpfer dort verschanzt und haben dort auch gegen andere Guerillakämpfer oder auch gegen die Paramilitärs gekämpft. Und deshalb war vor allem die Comuna 13, also dieses Stadtviertel, so extrem gefährlich. Was viele nicht wissen oder was uns auch überrascht hat, die Comuna 13 hat mit Pablo Escobar eher weniger zu tun. Der war
Eigentlich gar
eher,
nichts, ja.
der hatte die Macht eher auf der anderen Seite der Stadt. Ich glaube in der Comuna 1 und Comuna 8 oder so.
Genau. Also Pablo Escobar war nicht verantwortlich für die Kriminalität in Kommune
Nee,
13.
aber die Kriminalität war dort auf jeden Fall sehr, sehr heftig und wurde dann erst 2002 mit der Orion, wie heißt es?
Militäraktion, genau. Also von
Orion
2002
Militäraktion, ja.
bis 2008 waren verschiedene Militäraktionen, die aber alle auch nicht so sonderlich gut liefen. Also da kamen auch Zivilisten um, also nicht nur Gangster wurden irgendwie gefasst, sondern auch einige Zivilisten wurden dort getötet. Aber durch diese Militäroperationen wurde es tatsächlich dann besser, dass dann quasi die Kommune 13 so ab 2008 auch so den Wandel ins Positive gefunden hat. Man hatte dann auch mit den Paramilitärs ein Friedensabkommen geschlossen und ja auch jetzt zuletzt mit der FARC. Und dadurch hat sich die Kommune auch wirklich gewandelt. Und was uns auch fasziniert hat, ob es wirklich so einfach ist, will ich zwar ein bisschen mal bezweifeln, aber sie meinte halt, super viel hat einfach geholfen, dass sie dort Bibliotheken gebaut haben, Schulen, eine gute Anbindung, also entweder Cable Cars, also Seilbahnen oder einfach nur eine Rolltreppe und Free Wi-Fi, also freies Wi-Fi. Das hat schon dazu geführt, dass den Leuten, dass die irgendwie beschäftigt waren, dass sich die bilden konnten, und dadurch einfach die Kommune, also den Bezirk, ins Positive wandeln konnten. Und das hört sich echt so extrem einfach an. Ja.
Ja, aber wenn man auch heute dort durchläuft, es ist einfach der Wahnsinn. Es ist so ein ja richtiger Touristen-Hotspot schon fast. Und mittlerweile haben es die Leute auch verstanden, aus der Geschichte irgendwie ja
Profit zu
Kohle,
schlagen,
Profit zu
ja.
schlagen. Also es gibt da ganz viele Cocktailbars, ganz viele so Kunstateliers. Die Stimmung ist aber wirklich mega cool, wenn man da durchläuft. Auch ganz viel Street Art, weil natürlich die krasse Vergangenheit auch in Form von Kunst irgendwie nochmal verarbeitet wird. Also eine Tour durch Kommune 13 ist auf jeden Fall must-do, würde ich sagen, wenn man in Medellin ist. Und wir können euch eben da den Anbieter, ich glaube Sippy Tours hieß der, sehr empfehlen, denn die Guides, die dort arbeiten, sind auch alle selbst aus der Kommune 13.
Genau. Was auch noch eine coole Free Walking Tour war, war die Free Walking Tour durch das historische Zentrum. Das historische Zentrum oder eigentlich so das Innenstadtzentrum ist nämlich wirklich so kein gutes Viertel. Also bis vor kurzem war das eigentlich selbst auch tagsüber nicht so richtig sicher. Mittlerweile ist es wenigstens tagsüber sicher und da geht man halt vor allem bei dieser Tour auch nochmal ganz stark auf die Vergangenheit ein. Also die 80er und 90er, was da so abging in Kolumbien und vor allem in Medellin mit den Drogenkartellen oder mit dem Drogenkartell, später mit den Paramilitärs und den Guerillagruppen. Das war auch wirklich eine sehr interessante Führung. Wir hatten da auch wieder einen Local, der hieß Daniel. Und er meinte halt, früher wollte er unbedingt so ein Gangster sein, weil
Er
das
war
war
auch
so,
von oben bis unten tätowiert
ja,
und ich finde auch, er sah so aus.
ein bisschen schon, ja. Also das war so, früher wollte quasi jeder Mann in Medellin ein Gangster sein und musste so richtig hart sein und so und sich selbst schützen können und so. Und das war halt so quasi so der, ja, die Stimmung so in der Stadt. Und heutzutage hat sich das halt komplett gewandelt. Ich glaube, er studiert heutzutage auch irgendwie Geschichte oder Kunst oder so. Also ist quasi jetzt was ganz was anderes wie Gangster. Und es ist wirklich auch interessant, auch die Metro, die sie dort gebaut haben mit den Seilbahnen. Auch er hat quasi wieder so gesagt, Schulen, Seilbahnen, Metro-Anbindung von den armen Vierteln in die Innenstadt ist einfach super wichtig, dass man eine Stadt wandeln kann. Und insgesamt beide Touren haben uns einfach gezeigt, wie krass viel möglich ist in 10 bis 15 Jahren von so einer richtig gefährlichen Stadt hin zu einer hippen Stadt, wo es an jeder Ecke guten Kaffee gibt oder auch mal ein geiles veganes Restaurant, wo sich die Leute wohlfühlen, wo immer eine gute Temperatur, es hat immer 20 bis 25 Grad hier. Also richtig, richtig cool und es ist halt jetzt einfach auch so ein bisschen so ein Touri-Hotspot geworden. Also man kommt hier gerne her.
Ja, was auch noch eine richtig krasse Local Experience war, würde ich mal sagen, war zum einen die Fruit Tour in dem Market. Die können wir euch auch sehr empfehlen. Schaut da am besten mal auf unserem Blog vorbei. Und das Fußballspiel hier in Medellin. Also da kommt man auf jeden Fall auch mit Locals in Kontakt. Und für mich persönlich war das schon richtig krass, denn ich habe zu Hause noch nie in meinem ganzen Leben irgendwie Fußballspiel gesehen. Nicht mal in der Allianz Arena in München, obwohl wir da ganz lange gelebt haben, weil mich Fußball null interessiert. Aber Freunde von uns haben gemeint, wir müssen unbedingt ins Fußballstadion, denn die Stimmung dort soll so richtig krass sein, weil die Locals, also die Kolumbianer, lieben ja Fußball und die feiern ihre Vereine ohne Ende. Und deshalb dachten wir, na ja, wir machen das mal und sind dann echt in die Hardcore-Fankurve. Also ich glaube, es war jetzt nicht die Ultra-Hardcore-Fankurve.
Ja gut, die war halt neben uns.
Also die war neben uns, ja.
Die Sona Norte, also die Nordkurve mehr oder weniger, ist halt so quasi da, wo die Ultras sind. Und wir waren bei der Kurve so am Rand, aber kamen trotzdem sehr nahe den richtigen Ultras und konnten die auch sehr gut sehen. Und es ist halt wirklich heftig, die haben halt 90 Minuten durchgesungen. Also das war schon auch anders wie in Deutschland. Die sind gar nicht so richtig auf das Spiel eingegangen, sondern die haben einfach nur 90 Minuten die Hände oben gehabt und ihre Songs gesungen und so. Das war richtig crazy.
Ich weiß gar nicht, ob die mitgekriegt hätten, wenn die andere Mannschaft irgendwie gewonnen oder verloren hätte. Also
gut gejubelt haben sie dann schon beim Tor. Es war nämlich ein bisschen müder Kick bei uns. Zum Schluss ging es 1-1 aus. Also die letzten 15 Minuten waren dann schon noch mal richtig cool und da haben sie dann schon auch ein bisschen so reagiert. Aber wir haben uns halt sagen lassen, dass ich die halt vorher auch mal so ein weißes Pulverchen nehmen und dann halt einfach 90 Minuten Vollgas durchmachen. Und bei der Tour, das ist jetzt auch alles sicher. Also ja, da muss man sich jetzt keine Sorgen machen.
Ja, Alkohol ist zum Beispiel im Stadion verboten. Alles andere, keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Aber wir waren unterwegs mit einer Gringo-Gruppe mit mindestens 30 anderen. Ja. Und ja, es war jetzt alles sicher, aber es ist auch mal ganz cool, die Stimmung dort zu sehen. Aber ich hätte es mir tatsächlich noch krasser vorgestellt. Aber wenn ihr Fußball interessiert seid, dann schaut am besten mal, ob es in der Zeit, wenn ihr in Medellin seid, irgendwie ein Fußballspiel gibt und gönnt euch mal die Stimmung dort.
Genau, jetzt wenn ich so auf die Zeit gucke, sehe ich gerade, das ist ein richtig langer Podcast geworden. Aber wir waren ja 4 Wochen unterwegs und haben einfach echt ein paar coole Locals kennengelernt und wollten euch das natürlich, also da, ihr seht ja eh, wir haben jetzt 40 Minuten geredet und das bekommt man halt in Instagram oder YouTube oder auch am Blog einfach nicht so in der Form rüber. Und deshalb war es uns jetzt ganz wichtig, dass wir mal so eine Podcast-Folge machen. Wir hoffen, euch haben die Geschichten über die Locals gefallen.
Aber sammelt am besten einfach eure eigenen Geschichten und bereist Kolumbien. Wir haben ja auch in der Podcast-Folge vorhin schon gesagt, dass Kolumbien relativ sicher ist. Wenn ihr euch da nochmal informieren wollt, hört gerne nochmal die ersten beiden Podcast-Folgen zu Kolumbien, was wir gerne vorher gewusst hätten. Und dann steht eurer Reiseplanung auch nichts mehr im Weg.
Falls euch der Podcast gefallen hat, gerne eine Bewertung abgeben. Ansonsten findet ihr unsere Blogartikel am Blog. Schaut auch gerne auf Instagram vorbei in den Highlight Stories oder auf YouTube. Da machen wir auch noch ein paar coole Videos zu Kolumbien. Und in diesem Sinne,
macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.